SWR 1, Barbara Scherers Musikkosmos, ein Podcast von SWR 1 Baden-Württemberg.
Money can't buy life. Mit Geld kann man kein Leben kaufen. Das ist der letzte Satz von Bob Marley. Auf dem Weg nach Hause, nach Jamaika, verlassen ihn seine Kräfte und er stirbt in Miami. Fans auf der ganzen Welt trauern um Bob Marley, den Rastafari, der als Kind der Deutsche genannt wird. Er wird zur Kultfigur, verehrt auf der ganzen Welt auch heute noch, fast 40 Jahre nach seinem Tod. Seine Frau Rita Marley verwaltet sein musikalisches Erbe. Was er auch hinterlassen hat, Geschichten und Mythen um seine Person. Immer wieder werden seine vielen Kinder erwähnt. Einige haben sein musikalisches Talent geerbt. Heute folgen wir also im Musikkosmos der Spur von Bob Marley, was ohne Reggae natürlich überhaupt nicht möglich ist. Der Musiker, der Rastafari, der Jamaikaner, der Mann, der Vater, der Geliebte und natürlich seine Hits. No. Sie erfahren, was Bob Marley mit Bobby Ewing gemeinsam hat. Genau, mit dem Bobby Ewing. Also, hereinspaziert ins Reggae-Shuttle, machen Sie sich es gemütlich. Bob Marley stirbt am 11. Mai 1981 mit nur 36 Jahren. Aber sein Herz schlägt weiter im Reggae-Beat und er hat seine Strahlkraft nicht verloren. Viele Künstlerkollegen nennen ihn heute noch als Vorbild, weil er noch immer für Freiheit steht und dafür, dass man sich für Freiheit einsetzen muss, ohne Gewalt. Viele berühmte Kollegen haben seine Songs gesungen. Rihanna, Manfred Mann's Earth Band, Jackson Browne, Johnny Cash, Lauryn Hill, Fury in the Slaughterhouse, Sinead O'Connor, Stevie Wonder, Pearl Jam, Ben Harper, Chris Cornell, Annie Lennox. Die Liste ist endlos. Folgen wir seinem Lebensweg. Wir werden feststellen, dass Bob Marley nicht einfach plötzlich aus dem Nichts auftaucht und ein Superstar ist, sondern dass sein Erfolg mit den Wailers hart erarbeitet ist. Bis er überall auf der Welt bekannt ist, seine Songs im Radio laufen und auf jeder Fete, bis jeder bei dicken Rasterzöpfen und einer Gitarre sofort an Bob Marley denkt. Bis Reggae und Marley ein Gedanke sind, in einem Atemzug genannt werden. Reggae, eine neue Musikrichtung, bringt ab Ende der 60er Jahre die Welt in diesen relaxten Rhythmus, der so typisch ist. Die größten Reggae-Hits stammen von Bob Marley. Marley ist Reggae, Reggae ist Marley. So einfach ist das. Was aber macht die Faszination des Reggae aus? Musikalisch, dass so viel drinsteckt, quasi von allem etwas. Reggae ist ein Musikeintopf. In den 60er Jahren gibt's den Mento, Dance with me, baby. Ska, Rocksteady. Dazu kommt das, was in den 60ern aus dem Radio tönt, Musik aus den USA, Soul, R&B, Blues, Country und die Geschichte der Jamaikaner, deren Vorväter aus Afrika entführt und als Sklaven auf die Insel gebracht wurden. Die meisten Menschen leben in Armut, von der herrschenden weißen Gesellschaft geächtet. Die Sehnsucht nach Freiheit und nach Afrika schlägt sich in der Glaubensrichtung der Rastafari nieder. Und ihre Musik ist der Reggae. Der erste amtliche Reggae-Song ist 1968, Funny Boy von Lee Scratch Perry. Im gleichen Jahr noch landet Desmond Dekker seinen großen Wurf. Er ist Jamaikaner und musikalischer Weggefährte von Bob Marley. Die Idee zu seinem Song kommt Desmond Dekker in einem jamaikanischen Park bei einem Spaziergang. Er hört, wie ein Ehepaar über seine Geldnot spricht. Viel Arbeit, wenig Geld. In der jamaikanischen Umgangssprache steht der Begriff Israelites für Armut und Hunger und bezieht sich auf die Leidensgeschichte der Israeliten und den Auszug aus Ägypten. Es wird der erste Welthit aus Jamaika. Deutschland, England Nummer 1, USA Top 10.
Morgens stehe ich auf und maloche wie ein Sklave für ein bisschen Kohle. Warum ich das mache, Sir? Nun, ich will, dass alle daheim was zum Essen haben. Ich armer Israelit. Das Hemd zerrissen und die Hose kaputt. Ich will doch nicht wie Bonnie und Clyde enden. Nach dem Sturm muss es wieder ruhiger werden. Aber Sie, Sir, halten mich auf Ihrer Farm gefangen und schlagen Alarm, wenn ich abhauen will. Für wen oder was arbeite ich eigentlich, ich armer Israelit? Sieht so aus, als wäre ich am Ende, Sir.
Der Erfolg dieses Songs zeigt, die Welt ist reif für den Reggae und Bob Marley wächst in den Reggae hinein. Aber wir gehen jetzt mal ganz zurück zum Anfang, zu den Wurzeln. 6. Februar 1945. Robert Nestor Marley wird im Haus seines Großvaters geboren, tut dort seinen ersten Schrei. Dass der kleine Robert mal Kult werden wird, dass ihm in Teilen Afrikas sogar eine gottähnliche Verehrung zuteil wird, das kann niemand ahnen. Im Gegenteil. Nine Miles ist ein ganz kleiner Ort im Landesinneren dieser wunderschönen Insel Jamaika. Kein Strom, kein fließendes Wasser, viel Natur. Vielleicht ist es auch gar nicht der 6. Februar, sondern der 6. April. Oder nicht 45, sondern 1944. So genau weiß das später keiner mehr. Die Verhältnisse sind, ja, etwas ungeordnet. Die Mutter, Sedella Marley Booker, ist erst 18. Sein Vater ist 60, Novel Sinclair Marley. Ein Hauptmann in der britischen Armee, aber ausgeschlossen wegen der Skandalheirat mit der jungen Sedella. Über den Hauptmann gibt es verschiedene Versionen. Etwa, dass er Mutter und Sohn schnell verlassen hat. Die andere ist, dass er mit einem Lebensmittelladen die Familie mühsam über die Runden gebracht hat. Allerdings hat er in der Gegend außerhalb seiner Ehe wohl auch einigen Frauen Kinder gemacht. Der kleine Bob ist gut in der Schule, aber er hat oft keine Lust. Dann schweigt er einfach. Für Musik aber kann er sich schon früh begeistern. Wenn seine Freunde ihn piesacken wollen, dann nennen sie ihn den Deutschen, weil seine Hautfarbe heller ist als ihre. Robert versucht es mit Schuhcreme im Gesicht, funktioniert aber auch nicht. Als er 10 ist, stirbt sein Vater. Mit 12 zieht er mit seiner Mutter nach Kingston, in den Stadtteil Trenchtown. Mit 16 geht er von der Schule ab und seine Mutter möchte, dass er einen ordentlichen Beruf lernt, Mechaniker. Aber Fahrräder reparieren wird ihm schnell fad. Bob hat die Musik für sich entdeckt. In Trenchtown kommen damals alle musikalischen Einflüsse zusammen. Mento, die jamaikanische Form des Calypso. Oder Kalypse aus Trinidad. Merengue von Haiti. Es ist ein bunter, frischer Mix, den er aufsaugt. Es gibt nicht viele Radiostationen, aber es fahren LKWs rum, auf denen DJs riesige Lautsprecher gepackt haben und die Straßen und Viertel beschallen und nebenher Tickets für DJ-Abende verkaufen. Dort werden ohrenbetäubend laut Platten gespielt, die in Kingston von unbekannten Sängern für ein paar Pfund aufgenommen werden. Bob Marley ist einer von ihnen. Er nimmt zum Beispiel What's New Pussycat auf. Spirituals, Popsongs. Er hört zu, was andere Sänger machen, auch bei den Talentshows, veranstaltet von 2 neuen Radiostationen. Marleys frühe Musik ist ein Mix aus Mento, Rhythm and Blues und Ska. Ein Demo mit 2 Songs kostet Marley 3 Pfund. Dem lokalen Plattenkönig verkauft er das Band. Der bringt es auf Platte raus, Bob bekommt dafür 20 Pfund und 2 Singles. Leider kennt er niemanden, der einen Plattenspieler besitzt. In den frühen 60ern ist die Music Clinic in Trenchtown Anlaufstelle für unbekannte Musiker. Auch Marley hängt dort rum mit seinen Kumpels, die wie er aus Nine Miles nach Kingston gezogen sind. Neville O'Reilly Livingston alias Bunny Wailer und Peter McIntosh, später Peter Tosh, der lernt Gitarre beim Besitzer der Music Clinic, Joe Hicks. Zusammen mit den Wailing Root Boys gründen sie die Band Wailers oder auch Wailing Wailers. Und Joe Hicks besteht darauf, dass die Band eigene Songs schreibt. Marley übt und wird immer besser, sein Gitarrenspiel und seine Stimme. Der Erfolg kleckert. Mal gibt's einen Vorschuss, $20, sie werden investiert in ein Bühnenoutfit, Goldlamé und Pailletten. Sowas von überhaupt nicht Marley. Auf den Fotos von damals erkennt man ihn kaum mit braver Kurzhaarfrisur und Glitzerklamotte. Wechsel der Plattenfirma. 1963 der erste Hit, Simmer Down. Eine Nummer 1 in Jamaica. Aufgenommen mit Bunny Wailer, mit Peter Tosh, die Scatterlights haben sich auch beteiligt. Bob Marley lernt Alpha Rita Constancia Anderson kennen, kurz Rita. In Kuba geboren, in Kingston Trenchtown aufgewachsen, jung, hübsch, Sängerin bei den Soulettes und ledige Mutter von Tochter Sharon. Marley kümmert sich fürsorglich um die Kleine. Damit erobert er auch das Herz der Mutter. Im Februar 66, Bob heiratet Rita und adoptiert Sharon. Am nächsten Tag zieht er in die USA, nach Delaware, wo seine Mutter mittlerweile lebt. Er malocht in einer Fabrik am Band, um Geld für seine Musikerkarriere zu verdienen. Das hält er ein paar Monate aus, aber dann zieht es ihn zurück nach Jamaika, zu Frau und Tochter. Sie leben in Marleys Heimatdorf nicht lange. Es gibt keinen Strom, kein fließendes Wasser und keine Musik. Also ziehen sie nach Trenchtown. Dort entsteht gerade der Reggae. Bob Marley wird einer der Entwickler.
Yes, me friend, them set me free again. Yes, me friend, me dead on the street again.
1970 eine Kooperation von den Wailers mit Dub-Legende Lee Scratch Perry und seinen Upsetters. Familie läuft bei Bob Marley nebenher und ist Frauensache. Er sorgt fürs Essen und mit Rita hat Marley 4 Kinder. Sedella, David, genannt Ziggy, Steven und Stephanie. Und wie das so ist mit dem Frontman einer Band, ob das jetzt Jagger ist bei den Stones, Brian Connolly bei Sweet oder John Bon Jovi oder Steven Tyler bei Aerosmith. Oder eben Bob Marley. Die Sänger von Bands ziehen die Frauen an wie Motten das Licht. Und Frauen sind ein sehr großes Thema im Leben von Bob Marley. Die Zahl seiner Kinder unüberschaubar. Da kommt er ganz nach dem Vater. Viele Frauen, Affären bleiben namenlos. Wie viele Kinder Bob Marley insgesamt hat, weiß keiner. Anerkannt hat er neben den 4 mit Rita und der adoptierten Tochter noch 7 weitere. Während seiner Ehe mit Rita. Tatsächlich sind es aber noch viel mehr zusammengezählt. Nach Aussagen aus seinem Heimatort und seinem Umfeld dürften es 22 bis sogar 46 Kinder sein. Vielleicht noch mehr? Was erstaunlich ist, Rita bleibt bei ihm. Der frühe Reggae ist rau. Auf Jamaika haben die Produzenten eigene Studios und meist eine feste Band. Die Sänger werden ausgewechselt. Ähnlich wie bei Motown, nur eben mit sehr viel einfacheren Mitteln. Es werden fast nur Singles produziert, denn die Reggae-Fans haben nicht viel Geld, die können sich nur Singles leisten. LPs sind meistens eine Ansammlung von Singles, aber keine Alben. Ein anderer starker Einfluss auf den Reggae kommt Ende der 60er Jahre hinzu, Rastafari. Eine Glaubensrichtung, die sich auf Jamaika in den 1930er Jahren entwickelt. Bob Marley ist ein Rastafari. Und früher dachte ich, das sind Äußerlichkeiten. Reggae-Musiker mit Dreadlocks, mit diesen verfilzten Haarsträhnen, mit bunten Häkelmützen und mit einem extremen Konsum von Marihuana. Aber nein, es steckt sehr viel mehr dahinter. Bob Marley ist einer der wichtigsten Botschafter dieser Religionsbewegung. Die Rastafari verehren Haile Selassie I., Kaiser von Äthiopien, als wiedergekehrten Messias und lebendigen Gott auf Erden. Den Rastafari zufolge beginnt das alles mit seiner Krönung. Sein Name ist Leja Rastafari McConnon. Die Ausrichtung, eine neue Phase der Heilsgeschichte hat begonnen. Die Schwarzen sind das auserwählte Volk, die Rolle des Mannes und der Frau orientieren sich am Alten Testament. Die Frau muss den Mann umsorgen und ihm treu sein, der Mann muss es nicht. Bob Marley hat während seiner Ehe viele Affären und Kinder. Seine Frau Rita bleibt trotzdem bei ihm. Er trägt über Jahre die Eskapaden ihres Mannes, schweigt und als er krank wird, sterbenskrank, kehrt er zu ihr zurück und sie pflegt ihn. Wie Rastafari sonst noch leben? Kein Alkohol, kein Tabak, möglichst keine tierischen Produkte und kein Salz. Der Glaube geht davon aus, dass sich der Mensch zu Beginn der Schöpfung aus Kräutern und Früchten ernährt hat. Und eben die Dreadlocks, auch Marleys Markenzeichen. Die können sich unter Umständen von selbst bilden, glaube ich aber nicht. Da wird doch nachgeholfen. Also sie gelten als sichtbares Zeichen des Widerstands und die Musik der Rastafari ist natürlich der Reggae. Und Bob Marley wird zur Galionsfigur der Rastafari. Auf Haile Selassie, dem Kaiser von Äthiopien, also ruht die Hoffnung der Rastafari. Er werde die Unterdrückten befreien und für die Erleuchtung rauchen die Rastafari Wisdom Weed, Weisheitsgras, Marihuana, gewachsen auf dem Grab von König Salomon. Der Reggae ist die Musik der Rastafari, aber der weltliche Erfolg der Wailers lässt noch ein bisschen auf sich warten. Der texanische Sänger Johnny Nash wird ein bisschen helfen, zu seinem eigenen Nutzen. Seit Mitte der 60er Jahre wohnt er auf Jamaika und ist vom Reggae fasziniert. Er hört die Wailers und nimmt sie auf seinem Label unter Vertrag. Nur fürs Protokoll, wir sprechen von diesem Johnny Nash.
I can see clearly now, the rain is gone.
Nash erkennt, dass Bob Marley ein ganz besonderer Künstler ist. Er nimmt ihn unter seine Fittiche, nimmt ihn mit nach London und nach Schweden. Sie schreiben in Schweden den Soundtrack für einen Film, in dem Nash mitspielt und Marley hasst den Winter in Schweden. Aus der Londoner Zeit kann man im Internet noch ein Foto finden. Da geben Nash und Marley ein Akustikkonzert in der Peckham Manor School in der Turnhalle. Mit einem Song, den Bob Marley geschrieben hat, kommt Nash in die britischen Charts. Bob Marley hasst die kalten, regnerischen Tage in London, aber er liebt die Musikszene und er weiß, irgendwann wird er sie aufmischen. Heute erinnern Tafeln an Häusern, wo er mit den Wailers überall gewohnt hat. Zum Beispiel Richmond Gardens, WC1. Das ist eine Querstraße zwischen der Gower Street und der Tottenham Court Road, Apartment 34. Oder 12A Queensborough Terrace. Das Apartment ist eigentlich ein besseres Matratzenlager. Es hat keine Küche. Die Rastafari essen vegetarisch. Aber zum Glück gibt's ein indisches vegetarisches Restaurant um die Ecke. Dort essen dann Marley, Bunny Wailer, Peter Tosh und Family Man fast täglich. Umzug nach Circle NW2. Alles in einem Jahr. Nash hofft, dass er Marley und die Wailers bei CBS unterbringen kann, aber es gelingt ihm nicht. Sie sind in London gestrandet. Da hat Marley eine sehr gute Idee, er nimmt Kontakt auf zu Chris Blackwell, der auf Jamaika aufgewachsen ist und seit den frühen 60er Jahren produziert er jamaikanische Popmusik. Ihm gehört Island Records. Bob Marley and the Wailers bekommen endlich einen amtlichen Plattenvertrag und Bob Marley bleibt bei Island Records bis zu seinem Tod 1981. In London gibt es zwei Schlüsselkonzerte für die Karriere von Bob Marley. Im Speakeasy Club passiert es zuerst, in der Margaret Street, wo Elton John auftritt, Rod Stewart, die Stones, Pink Floyd, Marmalade, Yes, David Bowie, Deep Purple, Velvet Underground, Jeff Beck, Ginger Baker, auch Jimi Hendrix. Dort tritt Bob Marley mit den Wailers auf, 1973. Die Musikjournalisten meiden den Reggae noch immer, aber an diesem Abend geht das nicht mehr, denn Bob Marley macht das, was er schon lange vorhat. Er mischt die Szene auf mit einem spektakulären Auftritt. Jetzt können die Medien die Rastafari mit ihren Dreadlocks nicht mehr ignorieren. Wie ein Rattenfänger zieht Marley das Publikum in seinen Bann. Die Zeitung schreibt vom Zauber des ersten Songs und der Magie, die das Publikum umgibt. Ein weiteres Meilensteinkonzert am 18. Juli 75 im Lyceum Theater, wo später jahrelang das Musical Lion King läuft. Die Stones stellen ein mobiles Studio-Equipment zur Verfügung. Das Theater ist zum Bersten voll. Der Reggae trifft den Zeitgeist. Die Stimmung ist angespannt. Es ist so heiß und stickig, dass der Schweiß von der Decke regnet. Später wollen alle dabei gewesen sein. Im Album Live ist diese einzigartige Stimmung festgehalten. Reggae hat jetzt ein klares musikalisches Profil. Die Ska-Elemente treten in den Hintergrund. Das Tempo wird runtergefahren. Und für den internationalen Erfolg, der mehr Geld bringt, wird auch der Sound geglättet und es werden Streicher zugesetzt. Mit dem Plattenvertrag kommt der Erfolg und Marley kann sich jetzt sein Auto leisten und sein Haus renovieren. Die Wailers gehen auf Tour, eine kleine Tour. Großbritannien, Nordirland, USA. Mit dabei ein völlig unbekannter Sänger aus den USA. Moment mal, wie heißt der noch? Ich muss gerade eben nachgucken. Ach ja, da ist es. Der heißt Bruce Springsteen. Der Erfolg ist aber eine Belastungsprobe für die Band. Es kommt zum Streit. Bunny Wailer und Peter Tosh verlassen die Band. Einer der meistgecoverten Songs von Bob Marley ist No Woman, No Cry. Geschrieben hat er ihn in Trenchtown mit seinem Freund Vincent Ford, genannt Tata. Der betreibt eine Suppenküche für hungrige Jugendliche. Und in der Küche lernt Marley Gitarren spielen. Ehrgeizig auf dem Boden, er übt so lange, bis er mit der Gitarre im Arm einschläft. Und eines Abends sitzen Ford und Marley im Hof und hören, wie sich das Nachbars-Ehepaar streitet. Zum Trost für die Frau schreiben sie den Song. Professor Udo Dahmen von der Popakademie in Mannheim erklärt.
Zum einen die Reggae-typische Gitarre, die immer im Offbeat spielt, jedenfalls in der Regel. Dazu die Hammond-Orgel, die einen sehr typischen Rhythmus spielt. Und dann eben der Bass, der eigentlich immer tonal sehr tief angelegt ist und kontrapunktisch die Rhythmiken ergänzt. Das Schlagzeug hier bei No Woman, No Cry spielt einen Drop-One-Beat. Das heißt, jeweils die Eins im Takt, in diesem Viervierteltakt, wird weggelassen. Und dadurch entsteht das Reggae-typische Feel, was eben sich besonders auf den Offbeat konzentriert.
Ford wird als Autor mitgenannt. Er kann mit den Tantiemen die Suppenküche weiter betreiben. Bob Marley wird zum Superstar auf der ganzen Welt. Er ist der erste Rockstar aus der sogenannten Dritten Welt. Das stimmt alles fürs Image. Wilde Mähne, geballte Faust, Joint im Mundwinkel. In einer Person. Sex, Rhythmus und Rebellion. Unterlegt mit Reggae-Beats. Alle Jugendlichen und Rebellen fühlen sich angesprochen. Die Nachfahren afrikanischer Sklaven, Punks aus der britischen Arbeiterklasse und rebellische Jugendliche an deutschen Unis. Viele der Songs von Bob Marley enthalten Rastafari-Botschaften. Die interessieren die meisten Fans aber nicht und auch nicht die politischen und sozialkritischen Texte. Es ist der Reggae, der die Menschen in seinen Bann zieht. Der Rhythmus, der Herzschlag von Jamaika. Und Bob Marley ist der Botschafter. Wenn er auf Tour ist, geht er an seinen freien Tagen in Sportläden, kauft immer wieder 2 Dutzend Fußballschuhe, 2 Dutzend Trikots und 2 Dutzend Schienbeinschoner. Und die bringt er den Kindern in Trenchtown mit, damit sie Fußball spielen können. In Jamaika kauft Marley ein Haus, eine Villa in Uptown Kingston, also im weißen Nobelstadtviertel. Ein offenes Haus. Der Pool ist immer belagert, da sind Weggefährten, da sind Rasterbrüder, da sind Geschäftsleute, eine Riesenentourage. Viele schöne Frauen sind auch immer da und Rita schweigt. Und Marley zahlt. Aus Geld macht er sich nichts. Er unterstützt halb Jamaika und zwar die arme Hälfte. Er hat jetzt einen BMW, den ersten auf der Insel. Aber nicht wegen der Marke, sondern wegen BMW. Bob Marley and the Wailers. Das Leben ohne Geldsorgen könnte sorglos sein, aber die Menschen in Jamaika leiden unter den gewalttätigen politischen Auseinandersetzungen. Steh auf, kämpfe für deine Rechte. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft. Sie versteht den Song als Aufforderung zur Gewalt. Es brodelt. Rastafari benutzen Waffen, um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen. Gewalttätige Unruhen sind an der Tagesordnung. Das ist aber nicht der Weg, den Marley beschreiten will. Er hält sich von Gewalt fern, auch von der jamaikanischen Politik. Sagt aber zu, beim Smile Jamaica Konzert aufzutreten. 2 Tage vor dem Konzert dringen Unbekannte in sein Haus ein, schießen wild um sich. Seine Frau Rita wird am Kopf lebensgefährlich verletzt, sein Manager Don Taylor auch schwer verletzt. Marley hat nur leichte Verletzungen an Brust und Arm und tritt trotzdem auf. Bis heute ist nicht geklärt, wer das Attentat verübt hat und warum. Ein Jahr später tritt Marley beim One Love Peace Concert in Kingston auf. Nicht abgesprochen holt er den Premierminister von Jamaika, Michael Manley, und den Oppositionsführer Edward Seeger auf die Bühne und bringt sie mit sanftem Druck dazu, dass sie sich die Hand geben. Das ist das Ende der gewalttätigen Auseinandersetzung beider Parteien. Immer mal wieder spielt Bob Marley Fußball. Einmal verletzt er sich an einem rostigen Nagel. Aufgrund seiner Rastafari-Ideologie lehnt Marley eine Behandlung ab. Die Verletzung verheilt aber nicht. Ein Melanom bildet sich, schwarzer Hautkrebs. Der Zeh muss amputiert werden. Auch das lehnt der Rastafari ab. 1980 bricht er beim Joggen im Central Park in New York zusammen. Der Krebs hat gestreut in seine Leber, die Lunge, sein Gehirn. Sein letztes Konzert gibt Bob Marley am 23. September 1980 in Pittsburgh, Pennsylvania. Die Ärzte in New York geben ihm nur noch wenige Wochen zu leben. Seine letzte Hoffnung führt Marley nach Rottach-Egern, an den Tegernsee zu Dr. Josef Issels. Der hat alternative Methoden für Krebspatienten entwickelt. Unter anderem geht es um Ruhe, eine Stützung des Immunsystems mit roh-veganer Kost, Fiebertherapie, Entfernung von Amalgamfüllungen. Der Verlauf von Marleys Krankheit kann zunächst verlangsamt werden. Was schlimm für ihn ist, er verliert seine Dreadlocks. Aber nicht seine gute Laune, wie seine Krankenschwester Waltraud Ulrich später verrät. Er sei ein lieber Mensch, positiv, freundlich, nur das kalte Wetter, das kann er gar nicht ausstehen. Nach ein paar Monaten am Tegernsee, Anfang Mai, geht es ihm immer schlechter. Marley fragt den Arzt, wie lange er noch leben wird. Issels sagt 3-4 Tage. Marley packt seine Sachen, will zurück nach Jamaika. Aber schon in München-Riem am Flughafen kollabiert er. Beim Zwischenstopp in Miami ist Marley zu schwach für den Weiterflug. Er stirbt am 11. Mai in Miami im heutigen Jackson Memorial Hospital. Gegen 11:30 haucht er seinen letzten Atemzug. Bob Marley wird nur 36 Jahre alt. 1979, da weiß Marley bereits, dass er Krebs hat. Er hat starke Schmerzen, aber das sagt er nur seiner Frau Rita. Er beschäftigt sich mit dem Tod. Won't you help to sing? These songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs. Wirst du mir helfen, die Lieder der Freiheit zu singen? Denn alles, was ich je besaß, Erlösungslieder. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy. Erhebt euch aus der geistigen Versklavung. Niemand außer uns selbst kann unseren Geist entfesseln. Fürchtet euch nicht vor der Atomenergie, denn keiner von ihnen kann die Zeit anhalten. Bob Marley ist eine Legende. Er lebt weiter in seinen Songs. In Afrika wird er verehrt, in Jamaika sowieso und auf der ganzen Welt. Künstlerkollegen verneigen sich vor ihm, covern seine Songs, halten sein Erbe in Ehren und am Leben. Viele seiner Kinder haben die Liebe zur Musik geerbt und sind Sänger oder Produzenten. Und am bekanntesten ist Ziggy Marley. Er ist jetzt 51, war schon als Kind immer mit dem Studio bei den Wailers, hat sehr früh Gitarre und Schlagzeug gelernt. Er ist ein Vollblut-Reggae-Musiker, wie sein Vater. Und er liebt Fußball, wie sein Vater. Vor 10 Jahren war Ziggy bei uns zum Interview im SWR an einem Dienstag. Dienstags trifft sich die Betriebssportgruppe Fußball. Ein Kollege fragte ihn, ob er nicht mitspielen möchte und Ziggy sagte, klar, und hat dann gepflegten Feierabendfußball mit den Kollegen gespielt. I am my mama's son, you are your father's child. Sometimes we act as if we hate each other. A different fate, a different state of mind. That don't mean we all can't be satisfied. Ach ja, eine Frage ist ja noch offen. Was hatte Bob Marley mit Bobby Ewing gemeinsam? Das Auto, den Mercedes 500 SLW 107, das schicke Cabrio. Bobby Ewing fuhr es in Rot, Bob Marley in Elfenbeinfarben. Es war sein letztes Auto. Rita Marley ist jetzt 73. Sie verwaltet den Nachlass ihres Mannes. Der Marktwert wird auf 600 Millionen Dollar geschätzt. Und sie selbst ist eine der reichsten Frauen im Musikgeschäft. Weniger mit ihrer Musik, aber mit ihren Restaurants, ihren Immobilien und Aktien. 2019 hat sie 46 Millionen Dollar eingenommen. Gesamtvermögen geschätzt 150 Millionen. Bob Marley wäre jetzt 75. Er wäre bestimmt noch immer drahtig, auch mit 75. Er würde noch immer Musik machen und ich vermute, er wäre heute politisch aktiv. Würde sich vielleicht auch für den Umweltschutz stark machen und der Duft von Wisdom Weed würde ihn umgeben. Bei Familientreffen müsste eine große Halle angemietet werden, wenn das stimmt mit den 46 Kindern und deren Familien, also nochmal Kinder und vielleicht sogar Enkel. Ich muss sagen, Details über Bob Marley und sein Leben rauszukriegen und das zu ordnen, das kann ganz schön verwirrend sein. Es kursieren nämlich viele Geschichten und viele sind sehr widersprüchlich. Aber das gehört zu einem Mythos einfach dazu. Und wir sind am Ende unserer Reise durch den Musikkosmos auf den Spuren von Bob Marley angekommen. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt noch weiterschwelgen mit der Musik von Bob Marley. Unsere Songliste finden Sie auf Spotify. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und die allerletzte Frage.
Alle Sensoren an die Computerbank anschließen.
Ah, Captain Kirk, nein. Es geht um diesen Gruß. Den Ringfinger und den Kleinfinger zusammen abspreizen.
Wie grüßt man bei Ihnen auf dem Vulkan?
Ja, ein bisschen Mühe geben. Und dann lebe lang und in Frieden.
Da kriegt man ja Muskelkater.
Barbara Scherers Musikkosmos. Ein Podcast von SWR1 Baden-Württemberg.